Göttinger Krisengespräche Teil 1.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge der Göttinger Krisengespräche. Das ist ein Podcast des Literarischen Zentrums in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen. Mein Name ist Anja Johansen, ich leite das Literarische Zentrum und freue mich sehr, dass Sie uns jetzt, wo wir uns nicht im Literaturhaus treffen können, hierher gefolgt sind. Krisen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das beobachten wir gerade alle. Krisen legen die fundamentalen Realitäten einer Gesellschaft offen. Wer hat mehr, wer hat weniger? Was fehlt, was ist den Leuten viel wert? Worauf können sie verzichten, worauf nur sehr schwer? Was hoffen wir und was fürchten wir am allermeisten? Wie wollen wir weiterhin leben? Mit wem? Und auf wessen Kosten? In so vielen Lebensbereichen, so hat man gerade den Eindruck, ist jetzt mitten in der Corona-Krise vielleicht genau der Zeitpunkt, um vieles nochmal ganz neu zu denken, womöglich neue Entscheidungen zu treffen. Viele existenzielle gesellschaftliche Fragen drängen sich momentan viel stärker auf, wollen und müssen neu diskutiert werden. Und genau das soll hier in diesem Podcast in den Göttinger Krisengesprächen passieren. Was können und was sollten wir unbedingt lernen aus dieser schwierigen Zeit für die folgenden Zeiten? Das ist so der rote Faden, der durch alle Gespräche durchleuchten soll. Gedacht sind diese Gespräche, lassen Sie mich das noch anmerken, ehe wir beginnen, gedacht sind sie nicht als Streitgespräche. Ich habe bewusst Gäste eingeladen, die nicht konträre Meinungen vertreten, sondern eher Menschen, die eben aus verschiedenen Perspektiven schauend an denselben Fragen dran sind. Das ist meiner Erfahrung nach weitaus ergiebiger, als Fernsehtalk-Formate nachzuspielen, in denen immer alle vor allem damit beschäftigt sind, ihre Positionen zu verteidigen, anstatt einander auch zuzuhören und tatsächlich miteinander zu sprechen. Wir beginnen jetzt heute mit einem Thema, das existenzieller kaum sein könnte. Wir reden heute zwar auch über Veränderungen des Lebens durch Corona, zum Beispiel des Lebens in Pflegeheimen. Wir reden vor allem aber über das veränderte Sterben. Was wirft die Weise, in der gegenwärtig gestorben wird, in der über das Sterben berichtet wird, die Weise, in der über das Verhältnis von Leben und Sterben gesprochen wird, was wirft all das an fundamentalen Fragen auf? Welche ethischen Fragen stellen sich gegenwärtig damit besonderer Dringlichkeit? Also wie verändert Corona unser Denken über Leben und Tod und was lernen wir daraus für die Zukunft? Wir haben drei Gäste eingeladen, über diese und die vielen sich anschließenden Fragen zu sprechen. Ich freue mich besonders, hier am Mikrofon begrüßen zu dürfen Friedrich Selter, Theologe und Superintendent, also leitender Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche hier in Göttingen, Bernd Alt-Epping, Arzt am Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen und Juliane Knust. Auch sie ist Ärztin am Palliativzentrum und sie ist außerdem eine sehr genaue kritische Beobachterin dessen, was gesellschaftlich gegenwärtig so an Veränderungen geschieht. Darum habe ich sie gebeten, das folgende Gespräch zu moderieren, sich aber unbedingt auch selbst einzubringen und eben nicht hinterm Berg zu halten mit ihren eigenen Erfahrungen und Gedanken. Ich bin sehr dankbar, dass Sie alle drei meiner Einladung gefolgt sind, dass wir nun hier zusammensitzen und bin sehr gespannt, wohin uns die nächste knappe Stunde führen wird. Herzlich willkommen, los geht's.
Lieber Herr Alt-Epping, lieber Herr Selter, wir sitzen ja hier sozusagen im theologisch-medizinischen Spannungsfeld der Corona-Krise und ich würde gerne Aspekte beleuchten, die sich aus diesen Perspektiven auf den Umgang mit der Corona-Pandemie ergeben und welche Implikationen diese dann vielleicht auch für uns und die Zukunft haben könnten. Wie sind denn tatsächlich die praktischen Erfahrungen gewesen jetzt in den letzten Wochen mit Seelsorge im Krankenhaus und was ist vielleicht eben im Unterschied zu den Zeiten davor aufgefallen und was müssen wir jetzt, wo sich die Situation ja für uns in den Krankenhäusern auch langsam wieder normalisiert auf eine gewisse Weise, doch bedenken und mitnehmen und darauf achten, dass vielleicht manche Aspekte nicht plötzlich unter den Tisch fallen. Herr Alt-Epping?
Also ich denke, dass die Kontaktrestriktionen gerade in den medizinischen und pflegerischen Bereichen ja auf ganz vielen Ebenen schweren Einschlag gehabt haben auf Patienten, auf Angehörige, auf Mitarbeiter und die Seelsorge ist halt ein Teil davon, nicht? Und ich glaube, dass durchaus die Regelhaftigkeit seelsorgerischer Mitbetreuung, die einfach jetzt nicht mehr möglich war, durchaus vermisst wurde und gefehlt hat. Und was ja auch eine Chance sein kann, wenn man sich überlegt, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen, was kann man aus diesen Monaten, Wochen lernen, dass man einfach sagt, okay, das gehört zum Beispiel zu den Dingen, die vermisst worden sind und die man eben halt in Zukunft auch nochmal mehr wertschätzen kann und mehr auch aufs Tableau hieven kann. Genauso wie zum Beispiel psychologische Unterstützung, die psychische Unterstützung zum Beispiel durch Psychologen und Psycho-Onkologen, jetzt gerade auch im krebsmedizinischen Bereich, wo man auch merkte, dass es zwar Vorgaben gab, sich möglichst von Patienten fernzuhalten, das irgendwie alles telefonisch zu machen, aber eben halt auch viele Kolleginnen und Kollegen auch merkten, dass das nicht geht, sondern einfach, dass viele dieser existenziellen Gespräche wirklich auch nur vis-à-vis stattfinden können und man einfach auch nochmal merkt, wie bedeutsam einfach auch hier ein direkter Kontakt zu Patienten auch ist und einfach auch nochmal hier für die Zukunft auch unterstreichen kann, dass einfach persönliche Kontakte ein Stück weit unersetzlich auch sind. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Familien, für die Besucher von Angehörigen, wo man auch merkt, das hat schwere Einschläge gegeben, auch bei den Patienten, die zum Beispiel auch jetzt im onkologischen Kontext nicht besucht werden konnten, gar nicht besucht werden konnten. Der Palliativbereich hatte natürlich dann seine Ausnahmeregelungen, aber auch die waren natürlich eben halt kein Vergleich zu der doch sehr liberalen Besuchsregelung, wie sie sonst eben halt bei uns herrscht. Und auch das eben halt hat Familien sehr schwer getroffen. Und ich glaube, dass man das auch mitnehmen für die Zukunft und sagt, das war uns wichtig, das hat uns gefehlt in diesen Wochen, aber das soll in Zukunft auch mehr wieder Thema sein dürfen. Nähe, Kontakte, persönliche Beziehungen und auch persönliche therapeutische Beziehungen, das finde ich wichtig. Ich denke, das Gegenteil dessen, wenn man das nämlich nicht wertschätzen würde und jetzt einfach auch nochmal sehr explizit machen würde, wie wichtig das ist, wäre ja die Gefahr, dass dann eben zum Beispiel alle die Bereiche, die eben halt persönliche Kontakte voraussetzen oder einfach auch gesprächszentriert sind, dass die in Zukunft dann wegrationalisiert werden würden. Und weil man sagt, ja, jetzt hat man das 2 Monate nicht gebraucht und vielleicht geht es ja auch ohne. Und da sehe ich also durchaus eine Gefahr. Ich glaube, das ist jetzt ein kritischer Zeitpunkt, eine Krise sozusagen, das passt zum Thema. Und eine Krise ist ja wirklich eben halt auch ein Höhepunkt einer Entwicklung, wo es sich entscheiden kann, nach links oder nach rechts. Und ich glaube, wir sollten wirklich jetzt an dieser Stelle wirklich sehr aufpassen, dass eben solche Dinge, die man vorher vielleicht so ein bisschen gar nicht so sehr auf dem Radar gehabt hatte, aber trotzdem einfach schön fand, nun aber einfach auch sich als so wichtig herausgestellt haben, dass man diese dann einfach auch nochmal sehr stark hervorheben kann.
Genau da setzen auch ganz persönliche Erfahrungen ein, die ich jetzt in der Zeit gemacht habe, wo mir auch aufgefallen ist, wie sehr, und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, da Körperlichkeit auch eine Rolle spielt. Mit der Frage, halten Sie Abstand? Bleiben Sie auf 1,5 bis 2 Meter von Ihrem Gegenüber weg? Und das war mir vorher nie so bewusst, wie sehr das Teil auch nicht nur der rein körperlichen Untersuchung des ärztlichen Berufes ist, sondern wie sehr das Teil des menschlichen Umgangs gerade mit schwer- und schwerstkranken Patienten ist, dass man eine Hand festhält, dass man einen Patienten auch mal in den Arm nimmt, dass man Angehörige rein körperlich berührt und dass man hinter einer Maske ganz zentral Botschaft versteckt. Dass es mir sehr, sehr schwer fällt, alles zu transportieren in einem Gespräch, was nicht nur verbale Transport ist. Und diese beiden Dinge, und da finde ich einen ganz zentralen Aspekt auch, was Sie gesagt haben, Herr Alt-Epping, dass wir das ganz hoch aufs Tableau heben und nicht aus dem Faktum, es lief ja auch 2 Monate ohne ganz gut, in den Umkehrschluss verfallen, jetzt zu sagen, kann ja so weitergehen. Und die Perspektive des Theologen würde mich da doch sehr zu interessieren.
Ja, es ist auch ein Stück weit die Perspektive auf Sie als Ärztinnen und Ärzte. Wir haben ja vor 3 Wochen einen Gottesdienst gemacht im Autokino und da war beteiligt auch die Frau Buschhaus, die Ärztin ist und das wirklich so schön auf den Punkt gebracht hat, dass sie ja ihre Patienten behandeln will, aber sie darf ihnen noch nicht mal die Hand geben zur Begrüßung. Und das fand ich sehr sinnbildlich und bin selber manchmal erschrocken, wie sehr wir uns und wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, dass wir uns nicht mehr die Hand geben zur Begrüßung. Und da hoffe ich einfach, dass wir wieder zu diesen Formen wirklich zurückfinden, weil der Händedruck ist eine Form der Begegnung und Wahrnehmung des anderen und genauso natürlich das volle Mienenspiel, was ich nicht dauerhaft durch eine Maske verdeckt haben will. Also ich bin auch tatsächlich erschrocken, wie weit diese Kontaktangst geht. Also wenn ich in einem Geschäft bin und Menschen weichen meinem Blickkontakt aus und ich habe das Gefühl, sie tun das, weil sie Angst haben, da könnte mehr als Blickkontakt werden, vielleicht eine Unterschreitung der 1,50 Meter oder dergleichen. Ich möchte das gar nicht lächerlich machen. Ich finde das schon eine Regelung, die mir einleuchtet, aber ich wünsche mir, dass wir Formen der Begegnung finden, auch in dieser Krisenzeit, die ein Stück mehr Kontakt macht. Nochmal zurück dann auf die Situation von wirklich Erkrankten im Krankenhaus. Ich glaube tatsächlich, dass wir da immer in einem guten Gespräch bleiben müssen. Wir haben ja viele Klinikseelsorger, Seelsorgerinnen hier in Göttingen. Also in der Uniklinik sind das 2,5 Stellen, die auf 4 Personen verteilt sind. Im evangelischen Krankenhaus Wehende haben wir auch 4 Personen in der Klinikseelsorge. Im Asklepios haben wir eine Stelle und so weiter. Also auch im Neubethlehem ist immerhin eine Viertel Klinikseelsorgestelle. Und das ist in vielen Häusern eigentlich ein wichtiger und normaler Teil auch der Zusammenarbeit. Ich glaube tatsächlich, dass das durch auch angstmachende Szenarien, die in den Medien waren, etwas erschwert worden ist, wo man also wirklich große Sorge hatte, dass diese Epidemie sich wer weiß wie ausbreitet. Das ist ja wirklich Gott sei Dank in dem befürchteten Maße nicht eingetreten und hängt wahrscheinlich auch mit den konsequenten Maßnahmen zusammen. Aber immerhin, wir müssen das, was wir hier als Defizit erleben, auch zum Anlass nehmen, nochmal neu zu definieren, wie Medizin und Seelsorge, vielleicht auch Psychologie gut Hand in Hand arbeiten kann. Natürlich darf man nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch unter den Seelsorgerinnen und Seelsorgern welche, die zu den Risikopersonengruppen gehören und da vielleicht nochmal eine besondere Angst haben. Aber ich glaube, im Wesentlichen, wo die Sorgfalt auch gegeben worden ist, und das ist im Krankenhaus auch gewesen, dass dann die erforderliche Schutzkleidung auch zur Verfügung gestellt worden ist, dann auch tatsächlich Besuche und Kontakt erfolgt ist.
Jenseits der eigentlichen, also der Krankenhäuser, war natürlich und stand jetzt ganz besonders auch immer im Fokus die klassische Situation in den Pflegeheimen, die ja sehr schwierig war für alle Beteiligten, ist für alle Beteiligten, natürlich primär erstmal für die, die dort leben, aber natürlich für alle rundherum, für die Pflegenden dort, für die Angehörigen und auch für die, die versorgend dort hineinkommen. Also das ist auch für einen Arzt, der dort hineinkommt und sieht, welche Dilemmata da entstehen, durchaus sehr, sehr schwierig. Und da würde mich eben auch sehr interessieren, auch im Rahmen der ganzen Kritik, die natürlich laut wird gerade, wie ist die Angemessenheit der Maßnahmen und wie kann man vielleicht da Sonderlösungen finden? Gibt es schon Überlegungen oder sind Ideen da zu sagen, einmal natürlich, wie gehen wir jetzt akut damit um? Ich meine, seit dem 17. April dürfen die Alten- und Pflegeheime ja Besuche prinzipiell zulassen und mit Hygienekonzepten und Einschätzung der Heimleitung, aber auch unter dem Aspekt, wir werden oder das ist vielleicht nicht unsere letzte Krise in der Form. Und wie schafft man einen Umgang, der eben doch allen Aspekten gerecht wird? Und wie schaffen wir jetzt für uns ganz akut einen Umgang, wo wir sagen müssen, die Gefährdungssituation wird vorerst bestehen bleiben, solange wir eben nicht, wie das für alle Bereiche bestehen bleiben wird, irgendwie ein sinnvolles Medikament oder sinnvoll wirksames Medikament oder den Impfstoff haben. Wie kann man eben auch aus dieser Sicht heraus, dass es nicht nur den medizinischen, sondern auch diesen über- oder daneben stehenden Aspekt der Bedürfnisse, eben auch der psychischen und seelischen Bedürfnisse der Bewohner dort gibt.
Also ich stimme Ihnen dazu, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und dass es in den zurückliegenden Wochen eben nicht möglich war, einfach so in Kontakt zu kommen, das war mit Sicherheit für viele Bewohner von Altenheimen eine große Beeinträchtigung. Ich weiß das sehr genau, dass also da, wo Ehepartner zum Beispiel die Ehefrau den Ehemann oft über Wochen nicht besuchen konnten, das ist ganz schlimm gewesen. Und natürlich ist es auch da vereinzelt vorgekommen, dass dann der Ehepartner, die Ehepartnerin im Heim auch abgebaut hat in dieser Zeit. Und das sind schon wirklich Verläufe, die sehr tragisch sind. Ich halte das für richtig, dass man jetzt dazu übergegangen ist, Besuche wieder zu ermöglichen. Natürlich steht da immer wieder die Verantwortung im Hintergrund für die Allgemeinheit der Bewohner. Und es ist für jeden Träger von einem Altenheim eine Horrorvorstellung, dass tatsächlich die Epidemie auch ganz substanziell im Haus ausbricht. Und da versuchen einfach die Träger eine maximale Sorgfalt walten zu lassen, dass das nicht passiert. Aber dass man jetzt sich überlegt, wie kann man Besuchsräume gestalten, sodass der Infektionsschutz gewährleistet ist, aber gleichzeitig eine echte Begegnung zustande kommt, das wird höchste Zeit. Der Aufwand, der dazu nötig ist, ist natürlich gigantisch, und die Genehmigungsverfahren, die dann wirklich jedes einzelne Haus durchlaufen muss, das ist schon wirklich ein Riesenaufwand, aber der wird von den Häusern jetzt auch sukzessive angegangen, und das ist höchste Zeit.
Also da möchte ich Herrn Selter auch nochmal beipflichten. Ich denke, die Pflegeheimsituation ist natürlich die Dilemmasituation schlechthin gewesen in den vergangenen Wochen. Ich glaube, allen ist klar, dass eben die Menschen, die in einem Pflegeheim wohnen, natürlich die Menschen sind, die am schwersten getroffen werden würden von einer Infektion, mit sicherlich auch der höchsten Zahl an Menschen, die da auch daran versterben würden, wenn sie infiziert würden. Auf der anderen Seite eben sind diese Bewohner in Pflegeeinrichtungen sicherlich am schwersten getroffen worden, auch von den Kontaktrestriktionen, so wie Herr Selter auch schon Beispiele genannt hatte. Und ich glaube, da hilft es tatsächlich auch nur teilweise, wenn man sich vor Augen hält, dass sicherlich einige Pflegeheimbewohner noch nicht einmal für sich das höchste Ziel hatten, möglichst lange weiterleben zu können, sondern auch durchaus bereit gewesen waren, ein Risiko einer Infektion auf sich zu nehmen, nur damit eben halt sie nicht vereinsamt weiterleben müssen, sondern eben Besuch um sich hinten scharen dürfen. Denn es geht tatsächlich um die Verantwortung der Gesamtheit aller Bewohner in der Pflegeeinrichtung. Also ich glaube, das ist wirklich ein schweres Dilemma, was man wahrscheinlich wirklich nur mit innovativen Ideen lösen könnte, wie eben halt doch eben Kontakte möglich sein könnten unter einigermaßen intakten Infektionsschutzbedingungen, sei es eben halt unter Nutzung von Medien oder Glasscheiben oder was auch immer da auch in der letzten Zeit auch da an Ideen auch umgesetzt worden ist. Ich glaube, die Pflegeheimsituation ist auch nochmal in besonderer Weise ein Hingucker, weil es letztendlich auch nochmal kristallisiert, was eigentlich der Sinn und Zweck von Präventionsmaßnahmen sind. Nicht? Und als die Pandemie losging oder klar war, dass es eine Pandemie werden würde und dass das auch Deutschland betreffen würde, waren die Bemühungen aller Präventionsmaßnahmen ja darauf ausgelegt, dass die Welle an infizierten Personen nicht so groß sein dürfe, dass sie die Kapazitäten des Gesundheitssystems, insbesondere die Kapazitäten der Intensivmedizin, überfordern würden. Man wusste jetzt nicht, mit welcher Virulenz dieses Virus halt unterwegs ist und ist erstmal davon ausgegangen, dass eben halt die allermeisten Menschen sich eh infizieren werden, früher oder später. Und man wollte eben nicht, dass alle Menschen sich gleichzeitig infizieren und dadurch eben halt zum Beispiel zu einer Überforderung von intensivmedizinischen Kapazitäten führten, sodass Menschen verstürben, nur weil sie in dem Moment keine ausreichende intensivmedizinische Ressource zur Verfügung hatten. Dazu ist es ja Gott sei Dank nie gekommen, niemals. Das heißt eben halt, jeder Mensch, der schwer krank wurde und Intensivmedizin brauchte, hat auch Intensivmedizin gekriegt in Deutschland. Die Pflegeheimsituation macht nochmal deutlich, dass Präventionsmaßnahmen für bestimmte Gruppen von Menschen aber auch noch anderen Zweck erfüllen müssen, nämlich dass diese Gruppen von Menschen sich einfach gar nicht anstecken dürfen, um eben diesem Risiko und diesem hohen Risiko auch an dieser Erkrankung dann doch zu versterben, auszuweichen. Das heißt, ich glaube, die Pflegeheimsituation ist deswegen auch nochmal so prägnant, weil sie dieses ursprüngliche Ziel, jetzt auf die globale Gesellschaft bezogen, eben, dass Menschen eben nicht alle auf einmal krank werden mögen, auch nochmal dem entgegensteht, sondern hier geht es tatsächlich darum, Menschen zu schützen davor, überhaupt infiziert zu werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für zukünftige Szenarien, dass wir uns immer überlegen auch, oder dass man auch nochmal verschärft, formuliert und explizit macht, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Präventionsmaßnahmen? Ich glaube, das ist auch in der Diskussion manchmal etwas verwischt gewesen. Will ich wirklich verhindern, dass jeder Mensch sich infiziert? Das ist wohl kaum möglich. Und es sei denn, man treibt den Aufwand ins Exorbitante. Aber in bestimmten Risikopopulationen wird man genau das tun müssen. Und dazu zählen die Pflegeeinrichtungen halt dazu. Das ist einfach nochmal qualitativ was anderes, ne?
Da greift für mich ein Punkt ein, der mich auch beschäftigt, da eben dieser Unterschied Menschen außerhalb einer Institution wie einem Pflegeheim oder auch einem Krankenhaus und Menschen innerhalb. Und was das auch mit Autonomie und Selbstbestimmung macht. Dass zum Beispiel ein Mensch außerhalb des Krankenhauses oder eines Pflegeheims vergleichsweise selbstbestimmt auch unter den aktuellen Maßnahmen für sich entscheiden kann, wie sehr betreibe ich Selbstisolation oder nicht. Vorausgesetzt immer die offiziellen oder Vorgaben werden auch so eingehalten. Ein Patient in einem Pflegeheim ist das so nicht möglich. Und dass wir da natürlich in einem Spannungsfeld auch sind zwischen, wie weit schränke ich Wunsch und Willen eines Menschen ein, unter welchen Kautelen und unter welchen Vorgaben und welche Rechte stehen gegen welche Rechte. Und um es vielleicht auch vorzuführen, Patienten mit einer Patientenverfügung, die eben sagen, ich habe ganz genau formuliert, was ich zu meinem Lebensende möchte und nicht möchte und worauf ich Wert lege und was für mich wirklich Lebensqualität ist und wie das jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich in manchen Fragen förmlich unmöglich geworden ist, diesen Wünschen zu entsprechen. Und da hätte ich gerne auch den Eindruck nochmal, wie ist da die Position, das Gefühl zu?
Also es ist, glaube ich, uns allen klar, Herr Alt-Epping hat das ja für den Bereich der Medizin auch im Prinzip schon geschildert, dieses Coronavirus hat uns in eine absolute Ausnahmesituation geführt. Wir haben tatsächlich ja Beschneidung unserer Grundrechte hinnehmen müssen. Das heißt also, unsere Regierung hat verfügt, dass unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Und zwar die Individualrechte und zugunsten des Gemeinwohls. Und das ist natürlich für eine Demokratie auch eine riskante Situation. Ich glaube, dass das bei uns wirklich gut gelaufen ist. Denn also die Verführung zur Macht wohnt dem ja inne. Wenn man wochenlang nur über Verfügungen kommuniziert und über Verbote und wieder Erlaubnisse und so weiter und so fort. Und ich finde, dass wir zunehmend da auch wieder in die Diskussion gegangen sind, gesamtgesellschaftlich. Und von daher muss ich sagen, bin ich insgesamt mit auch der politischen Kultur in dieser Frage ganz zufrieden. Die Situation im Seniorenheim ist wirklich eine Extremsituation. Darauf, glaube ich, hat man sich kaum vorbereiten können. Wir lernen das jetzt. Herr Alt-Eppling hat ja auch schon gesagt, dass individuelle Selbstbestimmungsrecht ist einfach durch die Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit eingeschränkt. Und das ist ja auch letztlich ein Grundsatz in unserer Gesellschaft, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo die des anderen anfängt, um es mal so salopp zu sagen.
Also in mir schlagen da wirklich zwei Herzen in meiner Brust, das muss ich wirklich zugeben. Also ich erlebe schon, dass eben auch wir in der Gesellschaft sehr viel Verständnis aufgebracht haben, auch sehr viel Solidarität gezeigt haben und auch bestimmte Werte, auch die wir als wichtig empfinden, auch nochmal möglicherweise auch gestärkt hervorgehen aus dieser Krisensituation. Es gibt aber auch manchmal Momente, wo ich dann weniger optimistisch oder eher pessimistisch denke, wenn ich an die auch an unsolidarisches Verhalten zu Beginn zum Beispiel dieser Phase denke, Klopapier, Spaghetti und Hefe oder so, aber auch an bestimmte Formen von Überregularisierung, die stattgefunden hat, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich durchaus auch mehr Entgegenkommen ermöglicht hätten gegenüber den individuellen Bedürfnissen von Menschen oder auch Denunziantentum, was ich vorher in einer Art und Weise für nie möglich gehalten hätte. Also ich glaube auch das ist quasi ein Krisenmoment, in dem wir uns gerade befinden. Also ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren und das bewusst zu machen, dass man sich hier Gedanken machen muss, in den Austausch kommen muss, ins Gespräch kommen muss, um abzubiegen und uns sozusagen auch vom Leibe zu halten, dass eben das jetzt zur Realität würde. Sondern ich glaube, da nochmal einen expliziten Blick drauf zu werfen, was hat es auch an positiven Dingen gegeben und dass man das eigentlich, das ist, was angestrebt werden möge. Und ich glaube schon, dass wir da noch nicht über den Berg sind, sondern da wirklich schwer hingucken müssen.
Also ganz praktisch ist für mich zum Beispiel dieses Argument auch eines Patienten, der sagt, in meiner Patientenverfügung steht, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Was ist das, was Sie hier gerade mit mir machen, anderes als eine lebensverlängernde Maßnahme auf Kosten meiner Lebensqualität? Ich darf meine Angehörigen nicht sehen. Ich bin darauf angewiesen, sie müssen zu mir reinkommen, ich komme nicht raus. Und ich weiß, ich habe wahrscheinlich nur noch maximal 2 Monate zu leben. Und wenn ich im Sterben liege, wer entscheidet dann, ab wann ich so weit im Sterben liege, dass vielleicht einer meiner Angehörigen noch kommt? Und das sind für mich Grenzbereiche, wo ich sage, wie weit habe ich denn tatsächlich eine Einschränkung des Gemeinwohls und wie weit beeinträchtige ich die Freiheit oder Sicherheit eines anderen, um solche existenziellen Probleme und Dilemmata wirklich so damit umgehen zu können. Und das sind Einzelfälle, aber das sind die Einzelfälle, die natürlich für alle als ganz bedrohliches Szenario dastehen, die sich in dieser Altersgruppe auch irgendwo bewegen und die sagen, alles, aber nicht das.
Die grundsätzliche Frage, die dahinter steht, ist ja Individualwohl versus Gemeinschaftswohl, nicht? Und das Problem, glaube ich, eben hier ist, dass man selbstverständlich wahrscheinlich auch einem individuellen Menschen zubilligen möchte, dass er sich zum Beispiel einer Gefahr aussetzt, eben halt infiziert zu werden zum Beispiel, damit er Angehörige oder Freunde und so sehen kann, wenn nicht die Gefahr bloß bestünde, dass eben dadurch auch andere Menschen immer zu Schaden kämen. Und insofern betrifft es eben niemals einen Menschen alleine, wenn er sich einer Covid-Gefahr aussetzt oder sich mit Covid infiziert, sondern er zieht dann immer gleich andere mit hinein. Und das ist, glaube ich, immer der Punkt, wo man dann tatsächlich auch sagen muss, hier sticht möglicherweise auch das Gemeinwohl, auch das Individualwohl. Und das sind ja auch Dinge, die man ja auch analog auch in anderen Diskussionen, auch in der Medizin hat, Impfpflicht zum Beispiel und so weiter. Und insofern kann man hier durchaus auch daraus lernen und sagen, okay, man kann sich anhand dieser Covid-Situation nochmal vergegenwärtigen, warum es eigentlich so wichtig ist, auch auf das Gemeinwohl zu achten und dadurch auch möglicherweise restriktive Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
Das spiegelt sich ja zum Beispiel bei dieser schlichten Maskenpflicht wider. Offenbar ist es ja so, dass die Maske mich nicht vor Infektion schützt, aber mein Gegenüber. Und wenn mein Gegenüber auch eine Maske trägt, schützt der andere mich. Das ist eigentlich eine sehr schöne Form von Nächstenliebe. Ich drücke es mal so aus, eben zu sagen, ich trage die Maske, um dich zu schützen.
Ich muss da ganz kurz nochmal insistieren, weil ich eben ja das für zu pauschal tatsächlich halte. Also klar, das Gemeinwohl, die Freiheit des anderen, aber eben inwieweit gefährde ich denn den anderen und inwieweit ist das wirklich für den Einzelnen eine Einschränkung, die dann nicht mehr verhältnismäßig ist. Also es geht ja in dieser Diskussion eigentlich immer in jedem Punkt darum, nicht, dass man sagt, grundsätzlich lehnt man irgendwas ab, irgendeine Maßnahme, sondern wie verhältnismäßig ist das? Und tatsächlich kann man ja darüber diskutieren, inwieweit kann ich den Infektionsschutz für die Umgebung doch so gestalten, dass man ein gewisses Restrisiko, und das haben wir ja gerade überall, bei jeder unserer Lockerungsmaßnahmen, nehmen wir in Kauf, dass wir ein Restrisiko haben. Wenn wir hier durch die Stadt fahren und sehen, dass Leute in den Cafés wieder sitzen, in den Restaurants einkaufen gehen, nehmen wir dieses Risiko in Kauf. Diese, wenn man es so will, Gemeinwohlgefährdung, einfach weil wir andere Interessen dagegen abwägen. Und das tun wir ja bei allen Dingen. Das tun wir da, wo wir sagen, wir nehmen Verkehrstote in Kauf. Das tun wir da, wo wir sagen, wir haben eben keine Impfpflicht, bis auf Masern aktuell. Und da finde ich, ist der Blick schon notwendig, nochmal doch deutlicher da reinzustellen, wo ist Verhältnismäßigkeit? Und in dem Falle finde ich das absolut diskutabel zu sagen, wie kann man vielleicht tatsächlich das Gemeinwohl bis zu einem gewissen Grade natürlich schützen und die Umgebung, aber trotzdem nicht nur auf Kosten des Individuums. Und ich finde, das sind massive Eingriffe, gerade bei denen, die sich tatsächlich schlecht wehren können. Und dass wir da eine ganz kritische Diskussion nochmal beginnen, wie sehr hat das eine Berechtigung und eine Verhältnismäßigkeit. Aber ein Aspekt kam eben noch mit rein, Umgang mit Tod und Sterben. Und das war mir auch noch mal wichtig in dem Kontext jetzt mit Corona. Wie hat vielleicht unser Umgang und unsere gesellschaftliche Wahrnehmung von Tod und Sterben unser Handeln in der Corona-Krise beeinflusst? Und umgekehrt, wie beeinflusst vielleicht die Corona-Krise unseren Umgang und unsere gesellschaftliche Wahrnehmung von Tod und Sterben? Also wie gehen wir da rein und wie werden wir vielleicht wieder rauskommen mit dem, was wir tatsächlich jetzt auch ja als direkte Konfrontation breiter Bevölkerungsschichten mit diesem Thema sehen? Und ich finde schon, dass das eine deutliche Änderung mit sich gebracht hat. Auch also, wenn man mal diese Schlagworte aufgreift oder diese schlaglichtartigen Bilder dieser Militärtransporte mit den Särgen oder dieser schlaglichtartigen Bilder in Intensivstationen hinein und wie das die gesellschaftliche Diskussion beeinflusst hat. Vielleicht also, da an Herrn Altepping erst. Ne?
Also das ist tatsächlich ein Punkt, der mich ein bisschen gewundert hat. Ich hatte erwartet, dass durch diese durch diese Entwicklung, durch diese Gefahr, durch diese Bedrohung auch, durch eine Infektion zu versterben, sich eine Haltung gegenüber Versterben müssen oder Endlichkeit geöffnet hätte, die doch in höherem Maße vielleicht doch geprägt gewesen wäre von einer gewissen Gelassenheit, sag ich mal, oder Akzeptanz, dass eben halt wir als Menschen nun mal einfach ausgesetzt sind gegenüber Gefahren und das Leben nun schlichtweg einfach endlich ist. Aber eigentlich vom Bauchgefühl her erlebt man eigentlich was anderes. Ich erlebe eigentlich eher ein höheres Angstniveau als vorher und kein Stück Gelassenheit gegenüber dem Versterben müssen, sondern gerade diese Furcht, da ist jetzt irgendwie was Unbekanntes, was eben halt doch relativ abrupt das Leben enden könnte, führt ja auch dazu, dass zum Beispiel auch Risiken ganz anders bewertet werden, subjektiv anders bewertet werden, als sie numerisch möglicherweise da sind. Nicht? Also da gibt es ja auch da die Risikoforschungsgruppe um Herrn Gigerenzer zum Beispiel, die das ja auch wirklich sehr, sehr eindrücklich beschrieben haben. Und das ist etwas, was mich gewundert hat, dass doch eher die Angstkomponente so sehr in den Vordergrund gerückt ist und eben nicht diese Idee, die man ja auch hätte haben können, dass eben halt durch diese Lebensbedrohung, die durch Corona ausgelöst wird, man auch zu einer gewissen Grundakzeptanz gegenüber der Vulnerabilität von Leben gelangt wäre. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt für die Zukunft oder etwas, was man auch noch versuchen könnte zu beeinflussen, wenn es jetzt darum geht, was nehmen wir aus dieser Krise eigentlich mit, zu schauen, dass eben halt auch das Angstniveau wieder heruntergefahren wird.
Also ich glaube, dass da auch, sagen wir mal, Idealvorstellungen von einem guten Sterben eine Rolle spielen. Und zu so einer Idealvorstellung von gutem Sterben gehören ja unterschiedliche Faktoren. Seit biblischen Zeiten das Ideal, alt und lebenssatt zu sterben. Also so, dass man das Gefühl hat, ich habe mein Leben erfüllt. Und die andere Vorstellung bezieht sich sicherlich darauf, möglichst ohne Schmerzen und Angst in guter Gemeinschaft zu sterben, gut eingebettet. Und das Coronavirus stellt diese Idealvorstellung doch ziemlich grundsätzlich in Frage. Jeder Mediziner, der das schon erlebt hat, sagt an Coronavirus, das ist richtig schlimm, daran zu sterben. Und außerdem kann es einen eben vor der Zeit, wie man so sagt, ereilen. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der ganz viele Lebensrisiken gut abgefedert sind. Denkt man nur mal an den Straßenverkehr. Wenn eine scharfe Kurve irgendwo kommt, dann hat man schon ein paar hundert Meter vorher eine Warnung. Pass auf, da kommt eine scharfe Kurve und du darfst nur 80 oder 60 fahren. Und das bezieht sich letztlich auf viele Lebensbereiche, wo Risiken abgefedert sind. Auch durch die Entwicklung der Medizin. Und das ist ja was unheimlich Positives. Und von daher ist das jetzt natürlich in Frage gestellt durch dieses Infektionsrisiko. Und dass Menschen davor Angst haben, finde ich erstmal eine ganz natürliche Reaktion. Diese Angst wieder in irgendwie realistische Bahnen zu lenken, dafür braucht es, glaube ich, ganz viel Aufklärung. Da sind Menschen auch empfänglich für, tatsächlich erklärt zu kriegen, was passiert, wenn und wie kannst du was vermeiden. Dass dann aber auch ein Rest bleibt, den wir eben nicht in der Hand haben. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der auch nochmal neu diskutiert werden muss. Was kannst du zulassen in deinem Leben, was du nicht selber in der Hand hast? Und ich glaube, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, ist dieser Bereich immer kleiner geworden, jedenfalls in der Fantasie vieler Menschen. Der Bereich dessen, was ich nicht in der Hand habe, immer kleiner geworden. Ich denke, das spielt auch in die Diskussion um den assistierten Suizid eine Rolle. Dass ich selbst diesen Lebensbereich in meiner Hand haben möchte.
Meine Wahrnehmung da ist tatsächlich, dass wir in vieler Hinsicht gesellschaftlich Kontrolle suggerieren über Krankheit und Tod. Und auch diese Frage, wir müssen uns nur genügend anstrengen, dann haben wir das eigentlich alles im Griff. einmal eine gewisse Gesundheitskultur, auch Körperkultur, aber eben auch dieser sehr oder häufig sehr sklavische Glaube an die moderne Medizin. Und die Frage, das auch, und das ein bisschen als Frage auch in den Raum gestellt, die Möglichkeit von Tod doch viel ausgeblendet wird. Und wir haben es ja im Krankenhaus und gerade in der Palliativmedizin, Onkologie, implizit damit zu tun, dass Patienten plötzlich mit dem Gegenteil konfrontiert werden. Und ich erlebe da häufig sowohl von Patientenseite, aber auch von Angehörigenseite, gerade im Beginn eine starke Überforderung auch mit der Tatsache, ja, das Leben ist fragil und ja, wir haben es nicht unter Kontrolle und es auch unter Medizinern, dass es fast als persönliche Niederlage betrachtet wird, dass ein Patient verstirbt und das vielleicht auch provokativ gesagt, das Loslassen zu einem bestimmten Zeitpunkt schwierig ist für viele einzuschätzen, ab wann sollte ich einen Patienten gehen lassen können. Ist da die Möglichkeit jetzt mit den Erfahrungen, die wir jetzt machen, diese Diskussion intensiver aufzuziehen, einfach diese Zerbrechlichkeit, die Fragilität menschlichen Lebens auch unter allen Maßnahmen der modernen Medizin und unter all unseren gesellschaftlichen Kautelen, die wir ja an allen Stellen haben, vom Straßenverkehr bis zu jeder einzelnen Vorschrift, die Sicherheit generieren, aber eben manchmal auch suggerieren soll.
Also ich denke, das wäre natürlich wünschenswert, wenn eben darüber eine Diskussion aufträte, wie auch zum Beispiel Risiken bewertet werden. Also die Kontrollierbarkeit von Risiken spielt sicherlich eine gigantische Rolle bezüglich der Wahrnehmung der Bedrohlichkeit. Ne? Also kann ich eben halt ein Risiko kontrollieren, dann empfinde ich es nicht so bedrohlich, auch wenn es mit derselben Wahrscheinlichkeit möglicherweise das Leben dann beendet, nicht? Weil vielleicht sogar noch größer. Auch die Akuität, also wie schnell die Dynamik einer Entwicklung eines solchen Risikos ist, spielt eine große Rolle. Also etwas, was eben halt sehr, sehr langsam aufkommt, wie der Klimawandel, wird möglicherweise eben halt anders bewertet als eben halt Corona, obwohl wir alle wissen, dass der Klimawandel eben halt eine globale Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellt und um Lockstufen schlimmer ist als jede Corona-Infektion. Und diese Dynamik mag ein anderer Punkt sein. Also das wäre sicherlich schön, wenn einfach darüber eine Diskussion in Gang kommen würde. Aber ich fürchte, da das eben halt alles sehr subjektiv getriggert auch ist, wird das sicherlich einer der schwierigeren Punkte sein, das in die gesellschaftliche Diskussion hineinzubringen.
Wir haben natürlich jetzt viele sehr einschneidende negative Effekte gesellschaftlich erlebt in den zurückliegenden Wochen. Und könnte man Effekte Dinge formulieren, die als Effekte wahrnehmbar waren, die wir vielleicht mitnehmen wollen, transportieren wollen, die wir fruchtbar umsetzen wollen und auch mit denen wir in der Zukunft arbeiten wollen. Was würde Ihnen da einfallen?
Also ich habe da im Grunde zwei Gedanken. Zunächst einmal nochmal anknüpfend an die Frage der Bedrohung durch den Virus, dass ich mir wünsche, dass unsere Gesellschaft hoffnungsvoller wird, getrösteter wird. Als Theologe beziehe ich mich da auch auf die Bibel, die sagt, dass alles auf der Erde seine Zeit hat. Und auch das Schwere hat seine Zeit, aber Gott ist ewig. Und zu dieser Ewigkeit gehören wir. Und das ist ein Aspekt, der mir auch Hoffnung gibt. Und da wünsche ich mir, dass aus dieser Hoffnung auch ein Stück Gelassenheit entsteht bei aller Verantwortung für andere. Und das andere ist, dass ich sehr, sehr positiv wahrgenommen habe, wie schnell sich in dieser Krise auch zivilgesellschaftlich Hilfe organisiert hat. Menschen Einkäufe abzunehmen, Handreichungen anzubieten, einfach fürsorglich zu sein. Wir haben das zum Beispiel auch in der Telefonseelsorge gemerkt. Da haben sich viele angeboten, mitzuarbeiten, die da auch schon entsprechende Qualifikationen hatten. und wir haben dort unsere Erreichbarkeit ganz doll steigern können. Und das sind eigentlich so Aspekte, von denen ich mir wünsche, dass wir sie nach Corona fortsetzen.
Für den medizinischen Bereich kann ich ergänzen, also zusätzlich zu dem, was eben gerade auch über Hilfsbereitschaft gesagt wurde, auch, dass man auch als positiven Eindruck einfach auch, der wirklich optimistisch stimmt für die Zukunft mitnehmen kann, auch mit welchem Altruismus Menschen bereit waren, sich einzulassen auf veränderte Rahmenbedingungen, auch im medizinischen Bereich, mit welcher Flexibilität auch das Gesundheitssystem reagiert hat und möglicherweise auch auf zukünftige Bedrohungen auch reagieren kann. Also einfach auch das beobachten zu können, das war schon sehr beeindruckend. Als zweites würde ich mir wünschen und hoffe auch, dass das sich fortsetzt auch in die Zukunft, dass die Diskussion über Angemessenheit von Maßnahmen sich erhalten bleibt, weil diese Frage von Angemessenheit von Maßnahmen betrifft ja keineswegs jetzt nur diese aktuelle Infektionssituation, sondern sie betrifft ja alle Bereiche, jetzt auch in der Medizin eben halt, ist diese Maßnahme oder jene Maßnahme angemessen für die konkrete Behandlung eines Individuums. Und das sind ja Fragen, die man sich im medizinischen Alltag jeden Tag stellen muss. Und das einfach nochmal expliziter zu machen und zu sagen, also die Frage ist das, was zwar formal möglich wäre, ob das, was eben halt formal möglich ist, tatsächlich eben halt auch für diesen Menschen in dieser konkreten Situation auch die angemessene Wahl ist. Diese Diskussion würde ich mir einfach auch für die Zukunft viel mehr wünschen.
Was ich vielleicht da nochmal anschließen würde, ist, dass wir in der Krise ja auch gemerkt haben, was wir entbehren. Also 8 Wochen ohne Gottesdienste ist für viele ein Verzicht gewesen. Wir merken das jetzt bei den Lockerungen, wie wirklich die Menschen auch gerne wieder kommen und sich auch über kleine Formen freuen. Ich möchte das aber noch ausweiten auf den ganzen Bereich der Kultur. Und ich tue das auch gerade hier im literarischen Zentrum, also dass wir ein Kulturverzicht üben mussten und die Kulturschaffenden auch sich nicht mehr einem Publikum präsentieren konnten mit ihrer Darstellung, mit ihrer Musik. Das ist wirklich ein großer Verzicht und ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass Kultur nochmal anders gewertschätzt wird in unserer Gesellschaft. Einfach, man merkt, dass Kultur Menschen zusammenbringt, dass Kultur Menschen zum Nachdenken bringt, ins Gespräch bringt oder schlicht und einfach das Herz erfreut. Und ich finde, das muss auch endlich wieder losgehen. Ich hoffe, dass wir dazu Formen finden, das gut zu gestalten.
Ich würde sagen, wir arbeiten dran. Auf jeden Fall ist dieser Podcast schon mal ein Beginn. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Bernd Alt-Epping, Friedrich Selter und Juliane Knust.